Schön, euch mal wieder zu sehen von da oben. Ich sehe jetzt mal in eure Gesichter. Naja, Halleluja. Ich hoffe, dass eine Erwartungshaltung da ist, dass der Herr redet heute zu dir in dein Leben hinein. Ja? Und ich freue mich, dass ich wieder dienen kann. Es steht ja der Frank auf dem Programm, dass er predigt, aber heute predigt einfach der andere Frank. Ja? Halleluja, ist doch, kommt das Gleiche raus, ne? Als Zwillinge, ne? Das ist ja egal. Okay. Ich habe heute eine Botschaft mitgebracht. Eine Botschaft, die aus dem Leben erzählt. Und ich denke, die sind immer am authentischsten, ja? Und möchte vorausschicken, möchte mich heute Morgen an dieser Stelle jetzt zuerst einmal sehr, sehr herzlich bedanken. Für alle, die mich getragen haben im Gebet, über die vielen Monate, wo ich eine notvolle Zeit hinter mir habe jetzt. Und ich habe das gespürt und es ist einfach schön, ihr Lieben, wenn man jemanden hat, wenn man weiß, da betet jemand für dich. Ja? Wenn du selber nicht mehr fähig bist zu beten, weil du einfach nicht mehr ein- und ausweichst, weil alles da niederliegt und du bist zerschlagen und du bist zermürbt, und du weißt nicht mehr ein und aus, dann ist es gut, wenn du weißt, aha, da ist der Hauskreis da, der betet für dich, die Brüder und Schwestern. Das sind die Leiter da, die Ältesten, die Mitältesten. Und es tut so gut, ihr Lieben, das tut so gut. Tatsächlich, es gibt solche Zeiten und ich weiß, ich spreche da nicht alleine hier vorne, ja. Da gibt es doch Situationen in deinem Leben, Lebensabschnitte möchte ich fast sagen, da kann man wirklich sagen, ja, da ist nichts mehr da von all dem, was man einmal gewesen ist. Du kommst in Situationen hinein, wo du nicht mehr ein- und ausweichst und selbst das Beten einem schwerfällt. Ist es dir auch schon so gegangen? Und so danke ich meinem Vater im Himmel, dass ich wieder hier stehen kann, wieder predigen kann. Viele Monate war das nicht möglich, aber jetzt stehe ich hier und ich darf wirklich sagen, ich bin geistig gesehen 100% wiederhergestellt. Körperlich, naja, so 90%. Aber das kommt auch noch voll. Das ist ein langer Prozess der Wiederherstellung, ihr Lieben. Wisst ihr? Da muss man viel Geduld haben, auch mit sich selber. Und ich habe mit diesem Prozess, diesem schwierigen Lebensabschnitt, habe ich gelernt, dass ich Hilfe annehmen darf und kann. Auch von Menschen. Auch von Psychologen. Ja. Und da legt man wirklich allen Stolz ab, ihr Lieben. Das ist schon mal so ein verborgener Segen, den solche notvolle Zeiten mit sich bringen. Und wisst ihr, wenn ich jetzt frage, hat jemand schon so eine Zeit erlebt, so eine notvolle Zeit, die nicht nur eine Woche oder einen Monat gegangen ist, sondern viele Monate, hat jemand schon solche notvolle Zeiten erlebt? Oh ja, da bin ich doch nicht allein. Ja. Und da lernt man schätzen seine Geschwister, ja. Da lernt man schätzen die Gemeinschaft der Heiligen, ja. Und wisst ihr, ich habe Gott sei Lob und Dank wunderbare Vorbilder im Glauben schon immer gehabt, ja. Und die haben nicht nur eine notvolle Zeit gehabt, die haben viele notvolle Zeiten gehabt und sie sind im Glauben stehen geblieben, können sich heute noch freuen im Herrn, sind heute noch aktiv, sind ja dadurch noch mehr gestärkt hervorgegangen aus solchen Zeiten, aus solchen dürren Zeiten, ja. Und ich denke da vor allem an meine Uschi, meine Mutter in Christus. Wenn ich weiß, was sie im Leben alles erfahren hat und dass sie immer noch so strahlt wie vor 30, 40 Jahren, das ist schon, ja, das ist ein Wunder. Ja, das sind für mich Glaubenshelden. Arthur ist für mich ein Glaubensheld geworden. Edmund für mich auf jeden Fall, ja. Sie haben viele Zeiten durchgemacht, wo man wirklich sagen kann, sie haben ihnen nicht gefallen. Und doch sind sie stehen geblieben auf dem Wort Gottes. Ja? Sie haben Hilfe erfahren von den Geschwistern, sie haben aber auch göttliche Hilfe erfahren. Und ich darf es gleich sagen, ihr Lieben, das hat man auch heute Morgen schon, Jesus ist ja nicht nur der, der zur Rechten Gottes sitzt, sondern er vertritt uns ja auch im Gebet. Ja? Er betet heute Morgen für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Ja, Amen, Halleluja. Und im Römerbrief steht noch etwas Kostbares drin. Ja, das steht drin. Und der Geist Gottes, er hilft deiner Schwachheit heute auf. Ja, denn wir wissen ja oft nicht mal mehr weiter mit dem Gebet. Ist das auch schon gegangen, ja? Wir wissen nicht mehr, wie wir beten sollen, weil die Umstände uns erdrücken wollen, ja? Und dann hilft uns der Geist Gottes auf, denn er vertritt uns, wie es richtig ist vor dem Vater. Amen. Halleluja. So eine göttliche, ja, wir haben eigentlich eine dreifache Hilfe, ja? Wir haben einen Gott, der uns auf dreifache Art und Weise hilft. Und dieser Vater, ja, wenn ich dann an den Vater denke, und mir ist es so bewusst worden, ihr Lieben, in diesen monatelangen Leidenszeit, ist mir so bewusst geworden, was der Vater für mich bedeutet. Seine Liebe zu spüren, ihr Lieben, seine Gnade, seine Treue, ja, und seinen Trost zu erfahren, ja. Wisst ihr, tatsächlich, du kannst hier von vorne predigen, die Gnade predigen und selber setzt du dich dauernd unter Druck. Ja, ist auch eigentlich paradox, ist aber so. Mir ist es so gegangen, ich habe über Gnade gepredigt, aber selber habe ich mich selber, habe ich immer unter Druck gesetzt. Du musst perfekt sein, du musst. Ihr Lieben, und dann habe ich das Vaterherz erfahren in diesen Zeiten. Das Vaterherz. Ich möchte gleich heute Morgen sagen, wenn du eine dürre Zeit mit durchmachst, halte diese Gebetszeiten ein, diese stille Zeit, geh ins Wort Gottes und geh zum Throne Gottes, ja? Und du wirst erfahren, was der Vater für eine Liebe hat für dich. Und dass wir aus Gnade das sind, was wir sind, ja? Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Wir brauchen nichts mehr leistet. Es ist ja alles schon vollendet und alles schon getan im Kreuz. Allein die Gnade genügt dir und mir. Amen. Sie genügt. Vollends. 100%. Ja. Und Paulus hat es auch erfahren, ja. Auch er hatte einen Stachel im Fleisch. Und auch er hat eine Antwort bekommen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ihr Lieben, diese Predigt heute Morgen entstand zu einer Zeit, da war ich noch ziemlich, ja, in einer schwierigen Situation, ja. Deshalb ist es ein bisschen subjektiv, was ich heute hier predige. Es war vor einem Jahr etwa. Und es ist tatsächlich auch so, ich verrate euch ja auch hier ein Geheimnis. Prediger predigen oft Themen, die sie selber hautnah erfahren haben, ja. Aber ich sage mir immer, das ist authentisch, ja. Auch wir sind nicht die Superheiligen. Auch uns begegnen Nöte. Ob das in der Familie ist, in der Ehe ist oder überhaupt, ja, auch Krankheit, körperliche Krankheit. Wir sind auch hier nicht gefeit davor. Und ich bin so dankbar über meine Glaubenshelden, wenn ich sie ansehe, wie sie durch Zeiten hindurchgegangen sind, haben ihren Glauben bewahrt, ihr Lieben. Das ist für mich Vorbild, ja, das sind meine Heroes, ja. Meine Heroes, hast du auch einen Hero? Der größte Hero ist immer noch Jesus Christus. Amen. Halleluja. Und aber ich denke auch an den Manfred Freivogel. Ich denke an den Bruder Steinlein. Ja, blind geboren, aber was für einen Glauben hat er? Ja, er hat einmal gesagt, das hat mich so damals, das war für mich so ein Glaubensschub. Er hat gesagt, wisst ihr, ich schaue nicht auf meine Schwachheiten. Ich schaue auf meine Stärken. Ja, ich musiziere, ich singe, ich komponiere. Ja, für Jesus. Er hat noch keine Heilung empfangen oder erfahren, kein übernatürliches Wunder. Aber er ist so ein Segen geworden, ihr Lieben. Und das darfst auch du. Du wirst sehen, wenn du aus deiner schwierigen Situation rausgekommen bist, wirst du hernachsehen, was alles der Herr Gutes in deinem Leben getan hat, in deinem Charakter getan hat und dass du für andere ein Segen sein kannst. Amen. Ja, ich habe noch gar nicht angefangen mit der Predigt. Aber ich möchte euch heute drei Personen aus der Bibel vorstellen, die ähnliches, sagen wir mal, oder die ähnlich schwierige Situationen, Lebensführungen hatten und unterschiedliche Art und Weise. Und ich möchte einfach durch das Wort Gottes euch diesen Trost spenden. Wisst ihr, die Bibel ist auch ein Trostwort. Amen. Ja. Und Ich habe viel gelesen im Wort Gottes und ich habe hier Personen, habe ich hier gelesen, die tatsächlich auch solche Lebenskrisen durchgemacht haben. Und es sind drei Personen heute Morgen. Ich hoffe, das Ding da geht. In der Mitte irgendwo, oder? Wo? So, das Thema heute ist, der Herr ist mit dir. Und der Untertitel lautet, Gott ist mit dir, selbst wenn es aussieht, als hätte er dich verlassen. Ja, sehr, sehr provokativ, gell? Aber es ist so, ihr Lieben. Manchmal meinen wir wirklich, Gott hätte uns verlassen. Aber dem ist nicht so. Amen. Und diese drei Personen, die wir heute uns befassen, in unserem Sonntagspredigt, ist die Naomi. Wer kennt die Naomi? Ja, Buch Ruth, gell? Dann ist es der Stephanus, Halleluja, ein Mann voll Glaubens und Kraft und Heiligen Geistes. Und es ist Josef. Manche sagen jetzt vielleicht, warum, Uli, hast du jetzt den Stephanus in die Mitte gestellt? Wir kommen da gleich drauf, warum das so ist, weil er hat ja bei seiner Verteidigungsrede auch viel über Josef gesprochen. Ja? Aber alle drei glaubten an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Amen. An den glaubst du doch auch, oder? Ja, an den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und alle drei waren von Gott geliebt und gesegnet. Bist du von Gott geliebt und gesegnet? Amen. Alle drei wurden durch Gottes zugelassene Lebensführung hart geprüft. Auf unterschiedliche Art und Weise, aber sie wurden sehr hart geprüft. Ja? Und zeitweise fühlten sie sich von Gott verlassen. Aber Gott war mit ihnen. Er war auch mit mir. Ich kann das bezeugen. Heute kann ich das sagen. Wenn du in der Situation drin steckst, da fühlst du nichts mehr. Ja, ist so. Aber ich möchte dich heute ermutigen darin. Ja? Fangen wir mal mit der Naomi an. Steht ja viel im Buch Ruth. Naomi oder Naomi, je nachdem. Und hier spricht sie, oder hier hat sie eine Aussage getroffen gegenüber ihrer Schwiegertöchter, als sie sich aufmachte, wieder in ihre Heimat zu ziehen, nach Hebron, in das gelobte Land, weil sie war ja Jüdin. Und da hat sie diesen Satz gesagt zu den Töchtern. Nicht doch, meine Töchter, mein Los ist bitter für euch, denn die Hand des Herrn ist gegen mich gewesen. Wow, ihr Lieben, wenn eine gottesfürchtige Frau oder Mann so etwas sagen muss, oder sagt, dann ist viel passiert. Ja? Und zwar nicht Gutes passiert. Ich habe mir dieses Buch Ruth durchgelesen und ich habe festgestellt, die Naomi hatte wirklich nicht sehr viel Schönes im Leben. Ja? Sie war im gelobten Land, sie hat geheiratet, aber dann kommt eine Hungersnot übers Land und sie hatten nichts mehr zu essen. Was tun sie? Sie gehen nach Moab, also in ein anderes Land, um dort Nahrung zu finden. Ihre Söhne gehen mit, sie heiraten dort. Und dann stirbt auf einmal ihr Mann, Elimelech. Ja. Und er war noch nicht alt. Ja. Und dann steht geschrieben, nach weiteren 10 Jahren starben ihre Söhne. Und ihr Lieben, ich kann ein Stück weit mitfühlen, wenn du als Eltern, als Vater oder als Mutter in das Grab deines Kindes schauen musst, das ist bitter, oder? Das sind echte Schicksalsschläge. Und die Naomi hatte wirklich viele Schicksalsschläge hinter sich. Ja? Nun, da ihre Männer nicht mehr da sind, macht sie sich auf und sie geht zurück in ihre Heimat. Ja, und die älteren Frauen und Männer, sie erkennen sie noch, ja, und sagen, hey, Naomi, du bist ja wieder da. Ja? Und da sagt sie dann, und das ist für mich sowas von erschüttert, diese Aussage, sie sagt, hey, nennt mich nicht mehr Naomi. Naomi heißt ja die Liebliche. Ja? So, nennt mich Mara. Was heißt Mara? Die, ja, bitter. Ja. Sie hat ein bitteres Schicksal, ein bittere Jahre hinter sich. Ja? Und sie ist doch auch eine Frau Gottes, oder? Sie ist gottesfürchtig, sie glaubt an ihren Heiland, ja, ihren Gott, dass sie erlöst hat. Und das ist etwas, was mich immer wieder erstaunt, aber auch wieder ganz neu mit Gewissheit erfüllt, dass das Wort Gottes wahr ist. Denn ihr Lieben, das Wort Gottes macht nicht Halt vor solchen Schicksalen. Sie sah, das Wort Gottes sagt klar und deutlich, wie die Realität ist. Es ist nicht immer Halleluja-Stimmung in unserem Leben, ihr Lieben. Ja? Ich freue mich immer im Gottesdienst, wenn wir anbeten, wenn wir ihn preisen und ehren. Ja, da dürfen wir alles wirklich ablegen. Wir dürfen dann alle die Umstände, die uns versuchen zu erdrücken, wir können anbeten im Geist und der Wahrheit. Das ist wunderschön, ihr Lieben. Aber daheim, wenn du allein bist, in all deiner Not allein bist, ja, da vergeht dir oft nicht nur das Lachen, sondern auch das Beten und das Loben. Ja, und dann, ihr Lieben, ist es wichtig, wenn andere für dich beten. Amen. Halleluja. Ja, Mara hat sie gesagt, ich bin verbittert. Ihr Lieben, wie schnell sind wir dabei? Ja. In der Zeit meiner tiefsten Not, ihr Lieben, als ich auch gerufen habe, warum, Herr? Warum? Wieso? Warum heilst du mich nicht? Ja. Wisst ihr, es ist immer gut, dass wir an der richtigen Stelle jammern. Ja, unser Vater im Himmel, der hält sehr viel aus. Ja, und er kennt uns durch und durch. Jesus kennt uns noch viel besser. Ich sage immer wieder, Jesus, du kennst mich am besten da drüben. Du warst genauso Mensch, du warst genauso versucht, du warst genauso in seinem Körper wie ich. Ja, deshalb kennst du mich wie kein anderer. Und du kennst mein Herz. Ja. Und schon allein das ist für mich ein Trost gewesen. Jesus, du bist mein Bruder, mein großer Bruder. Ja, du fühlst für mich und du kämpfst für mich und du trägst mich hindurch. Halleluja. Und diese Naomi, ihr Lieben, ja, diese Situationen habe ich auch schon bei Geschwistern erlebt. Sie haben kein schönes Leben gehabt. Keine großen geistlichen Siege erlebt, Familie, alles andere als in Ordnung, soziale Missstände, überall nur Not und Elend. Aber ihr Lieben, dieses Leben, es zermürbt mit der Zeit, diese Umstände zermürben dich, ja? Sie machen dich fertig. Und ihr Lieben, dann kommt etwas, das habe ich auch selber erlebt, eine Zeit lang, dann wird dein Gottesbild verzerrt. Verstehst du? Ja, du siehst deinen Vater im Himmel nicht mehr als Vater, sondern als einen, der, ja, er straft mich, ich habe mich doch noch eine Sünde irgendwo, ja, und so weiter. Dann kommen die Fragen, dann kommt die Ungewissheit. Warum nicht, ja? Wo bist du? Ist es dir auch schon so gegangen? Und Naomi, sie hatte viele, viele Jahre ein bitteres Leben. Und ist deshalb die Hand Gottes gegen sie gewesen? Sie hat es ja selber gesagt, die Hand Gottes ist gegen mich. Ihr Lieben, sie war nicht gegen sie. Ja? Bitte, bitte, wenn du solche notvolle Zeiten durchmachst, sag das nie. Gott ist immer mit dir. Und er ist immer für dich. Amen. Und er hat einen guten Plan für dein Leben. Er hatte auch einen guten Plan für die Naomi. Und wir werden das später noch erfahren. Ja? Was hier Gottes Plan war. Und es war gewaltig. Gewaltig, kann ich nur sagen. Ja. Ich habe aus dem Wort Gottes, wisst ihr, da habe ich solche Lieblingsstellen, solche Lieblingskapitel, und das sind die Sprüche. Also wenn du Weisheit, göttliche Weisheit brauchst, dann liest täglich in den Sprüchen. Und da steht im Spruch, in Sprüchen 16, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Tiefe Wahrheit drin, ja? Ein junger Christ hat es mal so, wie soll ich sagen, so salopp ausgedrückt. Wenn du deinen Vater im Himmel zum Lachen bringen willst, dann sprich mit ihm über deine Zukunftspläne. Ne? So könnte man es auch übersetzen, ja? Ja? Ja, ist so. Gott hat andere Pläne, ja, wie wir als oft meinen, so muss es laufen. Ja? Aber wir dürfen ihm immer vertrauen. Es sind gute Pläne. Amen. So, ich möchte jetzt zum Stephanus kommen. Wir lesen ja viel über ihn in der Apostelgeschichte, in den ersten Kapiteln, Apostelgeschichte 6 und 7. Und dieser Stephanus, ein absolutes Vorbild für mich, ja, denn es steht geschrieben, er war ein Mann voller Glauben, voller Gnade, voll Heiligen Geistes. Ja? Er war voll Heiligen Geistes und er tat große Wunder und Zeichen unter dem Volk. Halleluja. Ein Mann Gottes, ja, nach Gottes Herzen. Ja? Wow, welch eine Autorität hatte er. Ja? In dem Namen Jesus. Ja? Er hat gepredigt, er hat nicht nur diesen Dienst als Armenpfleger getan, sondern er war auch einer, der die Botschaft verkündigt hat. Und mitfolgende Zeichen haben sich manifestiert in seiner Verkündigung. Und natürlich kommen dann gleich die Gegner ja, aufs Tablett und sie haben ihn verleumdet und schlussendlich dann vor den Hohen Rat gestellt. Und jetzt verteidigte er seinen Glauben. Er wurde übrigens, ihr Lieben, er wurde der erste Apologet. Ja? Zumindest die Bibelschüler aus dem Modul 2 wissen, was ein Apologet ist. Wo sind sie da? Die Schüler? Die Schüler? Was ist ein Apologet? Ein? Märtyrer? Da habt ihr was gehört? Laut? Ein Verteidiger des Glaubens. Amen. Hallo Willi, du bist ja ein Modul, ja? Modul 2 ist Bibelschule. Also, Gott sei Dank. Ja? Geht in die Bibelschule, dann wisst ihr, was das heißt, ja? Er war der erste Verteidiger des Glaubens. Und er hat es ja, vor wem getan? Vor dem Hohen Rat, also vor den Höchsten in dem Land, ja, wo er war, und hat diesen Glauben an Jesus verteidigt. Ja, und er hat hier die Geschichte Israels erzählt, ihr Lieben. Habt ihr das schon mal gelesen? Apostelgeschichte 6 und 7, seine Verteidigungsrede, gigantisch. Ja? Also das ist ein Abriss, kurz, prägnant, effektiv vom ganzen alten Bund, ja, Gott mit Israel, wie es angefangen hat mit Abraham bis zur Kreuzigung Jesu, gigantisch. Ihr Lieben, der Mann war voller Weisheit, ja, und er kannte sich in der Schrift aus, ja. Das ist gut zu wissen, ja, und auch wir sollten uns der Schrift auskennen, weil wir kommen oft in Situationen, ja, da hilft nur noch weiter, was geschrieben steht, ja. Also, liest das Wort fleißig, ja. Und beweg dich in dem Wort, ja. Amen. Halleluja. So, und er wurde der Apologet, er hat den Glauben verteidigt. Und was geschieht? Ihr Lieben, das Volk Gottes, das Volk Israel, Gottes geliebtes Volk, ja, nicht nur, dass sie ihren Messias, ihren verheißenen Retter gekreuzigt haben, auf schändliche Art und Weise, ja. Nein, sie machen das Maß ihrer Sünden noch dadurch voll, dass sie jetzt mit Stephanus auch die dritte Person der Dreieinigkeit abgelehnt haben. Und das war der Heilige Geist. Ja? Ich möchte wirklich sagen, Gott liebt sein Volk immer noch und er wird mit seinem Volk Israel auch zum Ziel kommen. Halleluja. Aber damals, da war das eben so. Ja? Da ging der Zeiger des Volkes Israel ganz nach unten. Und mit Stephanus hatten sie tatsächlich auch den Heiligen Geist abgelehnt. Und er starb einen furchtbaren Märtyrertod. Es war ja diese Steinigung, ja? Ja, da könnt ihr auch an Stephanus sagen, ja, ja und jetzt? Jetzt habe ich dich verteidigt, Vater. Jetzt verteidigst du dich, du mich doch jetzt, ja? Beschütze du mich vor diesen Schergen, ja? Hat er es getan? Nein. Er starb einen furchtbaren Tod. Steinigung, ihr Lieben. Das ist das Schlimmste, also gleich kommt gleich nach der Kreuzigung, ja. Einen schlimmen Tod, kein Eingreifen Gottes. Wo war der Vater? Er hat ihn doch verteidigt, seinen Gott. Wisst ihr, das sind solche Fragen. Und solche Fragen kommen dann immer auf, wenn es wenn wir in schwierigen Lebenssituationen sind. Da kommen diese Fragen, diese Warum-Fragen. Ja, wie schnell sind wir da dabei? Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Zuhörer, die Antwort auf diese Fragen, die finden wir am Ende dieses Textes. Und zwar schauen wir mal rein in Kapitel 7, Verse 54, 7, 54 bis 58a. Da steht geschrieben: Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Übrigens, genau das Gleiche war bei der Pfingstpredigt von Petrus auch zu lesen, ja. Da ging es ihnen durchs Herz, aber das war was anderes, ja. Hier lesen wir, als sie das hörten, diese Botschaft, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja wo war da die Teilnahme des Vaters? Wo? Ja, okay, er hat den Himmel offen gesehen. Er sieht den Vater, er sieht den Sohn. Ja und? Er hat eine Schau gehabt. Ja und? Wo war die Hilfe? Wo war die Anteilnahme? Und ihr Lieben, wenn wir im Wort Gottes lesen, dann werden wir etwas erkennen. Ein kleines Detail. Ich habe es über Jahre hinweg nicht sehen können. Ich habe immer drüber gelesen. Aber jetzt kommt etwas. Das hat mich so dermaßen berührt, ihr Lieben. Und das ist auch für dich ein gewaltiger Trost. Es könnte sein, dass auch wir einmal oder du oder ich in Märtyrertod sterben müssen. Es könnte sein. Ich habe letztens gelesen in YouTube, dass letztes Jahr in Deutschland über 100 Übergriffe waren, wo Christen quasi ja, Ärger bekommen haben von Mitmenschen, ja, die um ihres Glaubens willen angegriffen haben. Über 100 Übergriffe. Ja, und das nimmt zu, ihr Lieben. Ja. Also, und hier habe ich etwas, so etwas Tröstliches herausgefunden, ihr Lieben. So etwas Tröstliches. Da steht ja in mehreren Bibelstellen, und Jesus hat es selber bezeugt, als er vor dem Hohen Rat war, er war ja vor dem Hohen Rat, ja. Und auch er wurde verhört. Und das lesen wir in Lukas 22, 69. Ja, aber von nun an, sagt Jesus, wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Halleluja. Amen. Halleluja. Und Paulus, er hat es bestätigt in Kolosser 3,1, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht das, was droben ist im Himmel, ja, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Uschi weiß es schon. Ja, aber ihr Lieben, was steht da? Jesus sieht der Situation des Stephanus nicht teilnahmslos zu, ihr Lieben. Ja? Sondern er steht auf. Er steht auf. Er sitzt nicht mehr in dem Moment der Steinigung seines treuen Dieners. Er steht auf. Voller Anteilnahme. Voller Liebe. Macht seine Arme auf und sagt: Komm, du treuer Knecht. Komm jetzt in meine Herrlichkeit. Versteht ihr? Was mit dir hier auf Erden passiert, das ist deinem Vater im Himmel nicht egal. Ja? Wow. Die gehen mit dir. Auch durch tiefste Täler hindurch. Gehen sie mit dir. Jesus sagt, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Geist Gottes vertritt dich mit unaussprechlichem Seufzen. Halleluja. Amen. Haben wir nicht einen wunderbaren, gnädigen Gott? Amen. Gott hat auch dich nicht vergessen. Halleluja. Gott ist mit den Seinen, habe ich mal aufgeschrieben, auch wenn es so aussieht, als hätte er sie verlassen. Gott ist mit dir, auch wenn du meinst, er hätte dich nicht verlassen. Präg dir diesen Satz ein. Ich wünsche dir keine Wüstenzeit, ich wünsche keine Leidenszeiten. Aber falls sie kommt, dann erinnere dich an diesen Morgen, erinnere dich an diese Aussage. Gott ist immer mit dir, immer. Er wird dich nie verlassen, er wird dich nie versäumen. Amen. Halleluja. Was wir können noch lernen aus dieser Geschichte vom Stephanus, das habe ich auch mal als Merkvers aufgeschrieben. Wenn alle Menschen gegen uns sind, der Herr ist immer für uns und ist immer mit uns. Halleluja. Das ist doch ein trostreiches Wort, oder? Das ist doch ein Trost, ihr Lieben, ein himmlischer Trost. Amen. Halleluja. Und ein Mann, der das auch erlebt hat, ihr Lieben, war Josef. Jetzt kommen wir zu unserem Josef. Bei Josef war diese Nöte, die er erlebt hat, waren ganz anderer Art, aber sie waren eben auch Nöte, es waren eben auch Lebensabschnitte, die ihm nicht gefallen haben. Amen. Ja, ihr habt das, sagen wir mal, als ein Bild nehme ich das mal als eine Berg- und Talbahn, ja. Also sein Leben war eine Berg- und Talbahn. Hast du das auch schon mal gehabt? So ein Rauf, ja, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ja, wenn du da drin steckst, das ist schon eine Herausforderung, oder? Und genau das spiegelt das Leben Josefs wider, über lange, 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 lange Jahre. Ja, bei Berg- und Talbahn. Da gibt es auch so eine Sendung gegeben, SZ, GZ oder so ähnlich. Ja? GZ, SZ, ja? Gute Zeiten, schlechte Zeiten, ja? Lieben, wir brauchen uns nichts vormachen. Auch wir als Christen werden da nicht verschont. Ja? Wir haben ja biblische Beispiele, ja? Und Josef, es war so einer. Und der Stephanus, er hat ihn erwähnt in seiner Verteidigungsrede. Und er sagt selber in Kapitel 7, Vers 9, und die Erzväter beneiden den Josef und verkaufen ihn nach Ägypten, aber Gott war mit ihm. Halleluja. Wenn du diese Kapitel mal lest, in 1. Mose, Kapitel 37 und 39 bis 50, dann wirst du diese Worte immer wieder lesen. Aber, also hier ein Aber. Also das, was er durchmachte, war deshalb schlecht, ja. Aber der Herr war mit ihm. Amen. Er war mit ihm. Halleluja. Er war lange Zeit im Sklavendienst, ihr Lieben. Das ist nichts Angenehmes, ja. Er war viele Jahre im Gefängnis. Das ist noch weniger angenehm, oder? Und zwar ungerecht verurteilt. Aber es steht immer wieder geschrieben, der Herr war mit ihm. Der Herr ist mit dir. Siehst du nur das Gefängnis? Siehst du nur die Mauern, die um dich sind? Oder siehst du deinen Vater im Himmel? Er ist immer mit dir. Amen. Und ich kann es nicht oft genug sagen. Und das Wort sagt es uns auch, ja. War das eins zu weit? So. Hier kommt dieses Trostwort aus Hebräerbrief, ja. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Amen. Und das hat auch ein Josef erleben dürfen, ihr Lieben. Josef war 17 Jahre alt. Der Vater schickt ihn zu seinen Brüdern. Wir kennen die Geschichte, oder? Ja, hören wir schon im Kinderdienst, ja. Ja. Und wisst ihr, der Vater, Jakob, es war ja so ein typisches Vaterverhalten, ja. Er war der Jüngste. Es war das Kind seines Alters, sagt man, ja. Also, ja. Und die Jüngsten, die hat man doch wirklich am meisten lieb, ne? Unbewusst oder bewusst. Und der Vater, er macht ihm einen wunderschönen Rock. Ja? Also einen bunten Rock steht da drin. Ja? Und das war taktisch falsch, möchte ich jetzt mal sagen. Denn was kommt zustande? Er hat ja noch mehr Brüder. Ne? Es kommt Neid, genau. Ihr Lieben, pass mir auf, wenn du neidisch wirst. Denn aus Neid kann bald etwas werden. Aus Neid wird Hass, wird Bitterkeit und wird Nass, wird Hass. Ja? Und da müssen wir ganz, ganz arg aufpassen, weil unsere Eltern machen manchmal solche Fehler. Ja? Okay, das ist so, nur so nebenbei. Und wir lesen dann weiter, dass Josef dann zwei Träume hatte. Zwei sehr bemerkenswerte Träume. Und was tut er? Er hat sie erzählt, zunächst seinen Brüdern. Ja? Wir sind Gaben lesen gegangen. Meine Gabe hat sich aufgestellt und ihr ja? Musstet euch beugen von mir. Wow, was für ein bemerkenswerter Traum. Ja? Aber was für eine Wirkung hatte das auf die Brüder? Hass, ja, kommt hoch. Was für ein hochmütiges und überhebliches Brüderchen haben wir da? Und sie fingen an, ihn zu hassen, ihr Lieben. Und dann sein zweiter Traum, der Traum war ja noch krasser. Ja? Sonne, Mond, ja? Und 12 Sterne und eine Stern, ja, vor diesem Stern, da fielen alle anderen nieder, auch der Sonne und der Mond, wobei Sonne und Mond dann quasi seine Mutter und sein Vater waren. Als der Vater Jakob das gehört, was hat er gesagt? Wer weiß es, Bibelkenner? Ja? Er hat ihn gerügt. Natürlich hat er ihn gerügt, ja. Mensch, Josef, also jetzt mach mal halblang hier, ja. Dass ich als Vater mich vor dir beugen muss, das geht ja wohl gar nicht, ja. Aber ihr Lieben, es hat sich alles erfüllt. Alles. Es waren göttliche Träume. Alles hat sich erfüllt, dazu aber später noch etwas mehr. Auf jeden Fall ist es so, Josef ging zu den Brüdern hinaus und was machen die? Da war ja der Hass, da war die Eifersucht. Mordgedanken stiegen hoch. Sie haben ihn seinen schönen bunten Rock ausgezogen und haben ihn hineingeworfen in eine Zisterne. Und ihr Lieben, wenn man so in einer Zisterne liegt, da kommen auch Gedanken hoch. Ja? Okay, es war kein Wasser drin, aber es könnte sein, da waren Unrat drin, vielleicht sogar Schlangen. Ja? Also ein sehr ungemütlicher Ort, sehr dunkler Ort. Und ich denke, der Josef, auch er, hat Fragen gestellt. Warum bin ich hier in diesem Loch? Ja? Ich war im Auftrag des Vaters unterwegs und jetzt das. Ja? Das heißt also, er war einmal von den eigenen Brüdern gehasst worden. Das ist schon mal schlimm. Hast du das schon mal erlebt, ja, wenn du in der Verwandtschaft abgelehnt wirst? Sei es durch den Glauben oder auch andere Gründe. Ja? Er war der Gewalt und den Mordgedanken seiner Brüder ungeschützt ausgeliefert. Und die Aussicht war ein Sklavenleben, ein unwürdiges Leben, ihr Lieben. Ja, so fühlte er sich, als er dort unten war. Und hier sehen wir auch schon Parallelen zu Stephanus. Stephanus hat seine Rede angefangen mit was? Er hat gesagt, liebe Brüder, liebe Väter. Also er verbindet sich quasi mit denen, die da waren im Hohen Rat, ihr seid meine Väter, meine Brüder, mein Volk. Aber sie haben ihn total abgelehnt. So wie sie auch Jesus abgelehnt haben. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du auch schon einmal abgelehnt worden? Das tut weh, oder? Das tut sehr, sehr weh. Und Gott spricht eben in solchen Notzeiten hinein. Ich kann es immer wieder sagen, lies das Wort Gottes, es ist ein Trostbuch. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Amen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich mich grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, meine Feinde, meine Widersacher, sollen sie selber straucheln und fallen. Halleluja. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, dann verlasse ich mich auf ihn. Der Herr wird dich niemals verlassen. Halleluja. Und diese Zusagen, ihr Lieben, genau diese Zusagen, die sind gerade dann wichtig, wenn wir ungerecht von Menschen behandelt werden. Ja? vielleicht von einem Familienangehörigen oder auch von einem Freund. Du wirst verleumdet von deinen Klassenkameraden oder du wirst gemobbt von deinen Klassenkameraden, von deinen Arbeitskollegen. Du wirst ungerecht behandelt von deinem Lehrer oder von deinem Chef. In irgendeiner Art und Weise hat es vielleicht jeder schon mal durchgemacht. Amen. Denn die Ungerechtigkeit ist groß in der Welt. Ja. Ihr Lieben, aber das Leben Josefs lehrt uns, wie wir mit Enttäuschungen, mit Ungerechtigkeit und Lebensnotwendigkeiten nicht nur umgehen, sondern sich sogar überstehen können. Amen. Halleluja. Und diese Zusage, ihr Lieben, diese biblischen Trost erleben wir auch dann, wenn du trotz glaubensvollem Gebet keine Linderung deiner Krankheit spürst. Ich sage das sehr bewusst heute Morgen. Ihr Lieben, das Leben ist nicht immer ein Ponyhof, auch nicht für Christen. Ja? Auch wir haben mit der Welt durch das, dass das Böse in dieser Welt ist, wir haben damit zu kämpfen, mit der Vergänglichkeit auch unseres Körpers. Ja? Und wir haben die Zusagen im Wort Gottes durch den Namen Jesus. Wir haben es heute Morgen mehrmals gesungen. Also es tut mir so gut. Es ist Kraft in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus sich alle Knie beugen müssen im Himmel und auf Erden. Und in diesem Namen Jesus muss sich auch die Krankheit beugen. In Jesu Namen. Halleluja. Ich rufe das heute Morgen hinein, Vater. In diese Gemeinde hinein, Vater Gott. Halleluja. Dass Krankheit jetzt weichen muss. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus, dass du jetzt, Vater Gott, befreist. Halleluja. Von Süchten, von Krankheit. Krankheiten, von jeder Not, Vater. Wir danken dir im Namen Jesus. Halleluja. Das glaube ich und sonst würde ich hier nicht stehen. Es ist aber so, ihr Lieben, dass oft eine Krankheit sehr hartnäckig ist und es zermürbt. Ja, und dann müssen wir uns auf diese tröstlichen Worte immer wieder besinnen. Nicht nur zu proklamieren, sondern auch sagen, danke, Vater, du bist auch jetzt mit mir, in meiner Not. Und wie der Prophet gesagt hat, Herr, ich stehe auf dieser Warte und ich warte so lange, bis du mir eine Antwort gibst. Der Habakuk war es, oder? Arthur? Höre ich ein Ja, war es der Habakuk? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Lieben, und so hat es Josef erfahren. Er war 13 Jahre lang entweder im Sklavendienst oder war im Gefängnis. Ja, steht in der Bibel drin, ich habe es gestern nochmal gelesen. 17 war er, wo er verkauft wurde, mit 30 war er. Halleluja, was war er denn eigentlich? Er war Regent von Ägypten. Halleluja. Was für eine Karriere, ja? Als Sklave verkauft nach Ägypten, nach 13 Jahren Regent von Ägypten. Aber ihr Lieben, wir müssen auch diese 13 vergangenen Jahre beleuchten. Was war denn da? Und da waren sehr viele Tiefen drin. Ja? Denkt allein an diese gigantische Versuchung, ja, von Potiphars Frau. Ja? Der Teufel hat hier wirklich mit allen Tricks versucht, diesen Mann Gottes, ja, zu Fall zu bringen. Ja? Aber ihr Lieben, auch das, oh Herr, Halleluja. Er war so felsenfest, sein Vertrauen auf Gott. Er hat es alles abgelehnt. Ja? Und was geschieht? Ungerecht kommt wieder zum Zuge. Er sitzt im Gefängnis, obwohl er nichts getan hatte. Ja? Was geschieht, als er die Träume ausgelegt hat, dem Bäckermeister und dem Mundschenk? Er hat zum Mundschenk gesagt, hey Mundschenk, aber denk bitte daran, ja? Wenn du wieder erhoben bist, denk an mich da im Gefängnis. Ja? Was hat er gemacht? Er vergaß ihn. Puh. Verlasse dich nicht auf Menschen, ihr Lieben. Die können ja nicht helfen. Ja? Halleluja. Aber der Josef, der hat wirklich sehr viele Höhen und Tiefen erlebt. Halleluja. Und das wünsche ich eigentlich niemand von uns, ja. Machen wir aber weiter. Die Zeit läuft mir davon, das habe ich schon gemerkt. Aber es steht immer wieder geschrieben, und Gott war mit ihm. Ja, aber Gott war mit ihm, der Stephanus hat es wieder gesagt, ja. Und er rettete ihn aus aller seiner Bedrängnis. und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Regenten über Ägypten und über sein ganzes Haus. Halleluja. Halleluja. Wisst ihr, wenn man solche Biografien, biblische Biografien liest, dann kann man wirklich eines feststellen. Das haben wir auch schon heute Morgen gesungen. Dein Vater oder unser Vater im Himmel, er hat alles im Griff. Ja, er hat alles im Griff. Sein Thron steht fest im Himmel, unerschütterlich. Und so unerschütterlich sein Thron ist, so unerschütterlich ist sein Reich. Und da sind wir hineingeboren. In ein unerschütterliches Reich. Amen. Und dein Vater im Himmel, es entkleidet ihm nichts, es entkleidet ihm gar nichts. Ja, wir sehen dieses Tohuwabohu in dieser Welt, das Durcheinander nimmt immer mehr zu. Ja, da brauchen wir uns nicht schönreden, es ist so. Ja, aber dein Vater im Himmel, unser Vater im Himmel, ihm entkleidet das da überhaupt nichts. Ja, alles ist voll im Plan. Alles voll im Plan. Ja, und das ist auch einfach schön, das ist auch tröstlich, ja. Vater, dir entgleitet nichts. Du hast alles im Griff, auch mein Leben. Halleluja. Ist doch trostreich, oder so? Oder, ja, zumindest für mich. Okay, gehen wir weiter. Ihr Lieben, es ist tatsächlich so, manchmal lässt unser Vater im Himmel schlechte Situationen in unserem Leben zu, hört genau hin, damit etwas Neues, etwas Gutes hervorkommt. Ja, denkt ihr noch an die Predigt vom Daniel? Wachstum in Krisenzeiten. Ja? Ich habe das jetzt selber durchgemacht. Ich habe so eine Krisenzeit durchgemacht und ich kann im Rückblick jetzt sagen, ja, Halleluja, Amen. Etwas Neues. Er ist dabei, dein Vater ist gerade jetzt dabei, wenn du in einer schlimmen Situation bist, er ist gerade dabei, etwas Neues in dir zu schaffen. Er ist gerade dabei, dich zu verändern. Er ist gerade dabei, deinen Charakter zu verändern. Und zwar einen Jesus-mäßigen Charakter. Amen. Ja, das sind Gottes Möglichkeiten. Gott lässt solche Situationen, solche trüben Zeiten, solche notvollen Zeiten zu, damit er uns formen kann. Halleluja. Psalm 105, Verse 16 bis 19. Und er rief den Hunger ins Land und nahm weg allen Vorrat an Brot. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seine Füße in Fesseln. Sein Hals wurde in Eisen gelegt, bis sein Wort eintraf und die Rede des Herrn ihm Recht gab. Halleluja. Und ihr Lieben, Josef hatte diese Lebensführung, diese schwierige Lebensführung Gottes im Nachhinein verstanden. Ja? So lesen wir später im Kapitel 50 vom ersten Buch Mose. Er sagt zu seinen Brüdern, ja, ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Amen. Um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Halleluja. Das ist Gottes Plan, ihr Lieben. Im Nachhinein verstehen wir ihn. Wenn wir drinstecken, verstehen wir gar nichts. Stimmt's? Gott hatte es gut gemeint, ihr Lieben. Er hat einen göttlichen Plan für Josef und auch für dich. Amen. Menschen meinen es böse mit uns. Dein himmlischer Vater aber meint es gut mit uns. Amen. Halleluja. Menschen verfolgen einen bösen Plan, doch Gott macht ihn gut. Glaubst du das? Da, wo du jetzt gerade bist in deiner Situation, glaubst du das? Gott macht es gut. Er hat einen guten Plan für dich und für mich. Amen. Halleluja. Good news. Amen. Halleluja. Ja, was steht in Römer 8, 28, Bibelkenner? Wir wissen das. Du bist ein Wissender, Amen. Wir wissen, ja, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, Amen. Und was ist sein Ratschluss? Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Amen. Und genau das, ihr Lieben, das ist Gottes Plan. Ja? In seinem Sohn ähnlicher werden. Und genau diese Krisenzeiten in deinem Leben sind dazu da. Ja? Alles das Angenehme und das Unangenehme, selbst böse Absichten, das haben wir da schon? Nein, das haben wir nicht. Sie dienen uns dazu, dass wir Jesus ähnlicher werden, seinem Charakter und seinem Wesen. Amen. Halleluja. Und ihr Lieben, wie viele Bibelkenner wissen das, Josefs Leben spiegelt das Leben Jesu in gewisser Art und Weise nieder. Er war eigentlich ein Bild auf Jesus. Wisst ihr das, ja? Er war ein Bild auf Jesus, ja? Gott konnte diesen Josef so formen, ja, dass vieles im Leben Jesu sich widerspiegelt. Also wie Jesus wurde Josef zum Retter für sein Volk, ja, vor dem sicheren Tod. Wie Jesus wurde Josef durch Bewährung und Treue zu seinem Gott in mancherlei Lebenszeiten von Gott erhöht und zum Regenten über ganz Ägypten gesetzt. Wie Jesus spricht auch Josef, fürchtet euch nicht. Wie Jesus vergibt Josef allen seinen Feinden und wie Jesus bringt Josef seinen Brüdern unverdiente Gnade entgegen. Amen. Jetzt noch etwas zu seinen Träumen. Damals war er 17 Jahre alt. Und er war noch jung. Ja? Und er war auch, wie soll ich sagen, er konnte diese Träume nicht richtig einordnen. Ja? Er hätte sich vielleicht doch für sich behalten sollen, oder? Also, wisst ihr, Gott redet ja in mancherlei Art und Weise zu uns. Durch sein Wort am allermeisten. Amen. Ja? Aber er kann auch durch Träume zu euch, zu dir reden. Als ich ein ganz junger, blutjunger Christ war, hatte ich drei bemerkenswerte Träume. Und zwei davon haben sich schon erfüllt. Und der erste Traum, ihr Lieben, hätte ich diesen Traum weitererzählt, als blutjunger, frisch Bekehrter, ja, hätte ich das der Ältestenschaft, diesen Traum gesagt, ja, die hätten mich, also vielleicht, wie ich mal so mild ausdrücken, sie hätten mich mild belächelt, ja. Ja, also die lieben ja alle gerade die Frischbekehrten, lieben wir ja am meisten. Amen. Aber sie hätten wahrscheinlich schon innerlich ja, gesagt, ja, Uli, okay, du bist noch jung und dumm. Aber ihr Lieben, es war ein Traum direkt vom Himmel. Ich habe geträumt, ich stand vor einem Haus, einem alten Haus, und da ging es eine Treppe hoch. Also stellt euch mal vielleicht gerade vor, dieses Haus, wo die Jünger waren, versammelt waren an Pfingsten, ja, im Obergemach steht da geschrieben, ja. Also, ja, da ging es also hoch in ein Obergemach und erstaunlicherweise davor war eine Leiter und ich stieg diese Leiter hoch und dann sah ich hinein in dieses Obergemach und da sah ich die Ältesten, die Pastoren von dieser Gemeinde, damals. Also Edmund habe ich gesehen, ganz sicher. Und ich habe vor allen Dingen gesehen, Uschi. Und wisst ihr, was dann geschah? Ich ging hinein, ich nahm Brot, sie haben Brot gegessen, trockenes Brot. Ich habe Brot genommen, habe drauf geschmiert, wunderbare. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber okay, nehmen wir mal an Nutella, ja. Und ich habe es ihnen ausgeteilt. Der zweite Traum war kurze Zeit später. Der zweite Traum war der, meine Frau und ich gingen durch einen Weinberg mit lauter ganz jungen Reben, ganz jung, frisch gesetzt. Und wir hatten Gießkannen in der Hand und begossen diese kleinen, schwachen Reben. Ja? Danach gingen wir in das Herrenhaus, in das Gutshaus des Weinbergbesitzers und nahmen dort zu Tisch und wurden verspeist oder verkostigt. Halleluja, jetzt seid ihr wieder wach, Amen. Und wurden verkostigt, ja. Weißt du, hätte ich diese Träume am nächsten Samstag hier verkündigt, Was hätte der mit mir gemacht? Ne? Versteht ihr? Da ist man einfach unreif. Ne? Und so war der Josef. Er hätte diese Träume für sich behalten müssen. Versteht ihr mich bitte richtig? Ja? Sie waren von Gott, aber sie waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht dran. Ja? Weil sowas kann Katastrophen auslösen. So wie beim Josef. Aber er hat daraus gelernt, ihr Lieben. Und zum Schluss, ja, möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Jesus hat auch viele Geschichten erzählt. Amen. Und diese Geschichte stammt von einem wunderbaren und einem Prediger der allerersten Sahne, ja, ein Königsprediger, das war der Charles Haddon Spurgeon. Wer kennt ihn? Seine Bücher, ja, lebte vor etwa 150 Jahren, ein großer Evangelist, ein Bibellehrer aus dem FF, vom Allerfeinsten. Er hat einmal eine Geschichte erzählt. Und diese Geschichte natürlich, vor 150 Jahren hat man eine andere Sprache gehabt, deshalb versuche ich es erstmal so in die heutige Sprache ein bisschen, ja, zu übersetzen, ja, damit es jeder versteht, auch unsere Jugend da. Ja? Also, ein 18-Jähriger möchte einen Teppich kaufen für seine Wohnungsgemeinde, also für seine WG. Ja? Ist da beauftragt worden, einen Teppich zu kaufen. Er sollte mindestens 70% reduziert sein, sehr strapazierfähig und sollte auch noch schön aussehen. Ist ja heute normal so, ne? So geht man ins Geschäft, ne? In einen Teppichladen. Ne? Man will ja immer das Beste haben und so günstig wie möglich. So, der 18-Jährige geht in einen Teppichladen hinein und er sieht hier einen ganzen Stapel voll Teppiche aufeinander liegen, betrachtet dann den obersten Teppich und der Verkäufer, ein etwas älterer, untersetzter Mann, er steht dabei und der 18-Jährige fängt an, zum Verkäufer zu sprechen.
Hey, Alter! Das ist aber ein potthässlicher Teppich! Den willst du verscherbeln, was?
Dann spricht der Verkäufer. Also wissen Sie, junger Mann, erstens heiße ich Schröder. Otto Schröder. Und dieser Teppich hier ist der schönste Teppich in meinem ganzen Laden. Die Antwort lautet von diesem 18-Jährigen:
Ob du jetzt Schröder heißt oder nicht. Dieser Teppich da, der bleibt und ist und bleibt fake. Überall hängen ja da Fäden rum.
Darauf die Antwort des Verkäufers. Ach, wissen Sie, junger Mann, ich kann Ihnen sagen, warum dieser Teppich, Sie so denken, über diesen Teppich so denken. Ja? Sie betrachten gerade seine Rückseite. Ja, ihr Lieben, so wie diesem jungen Mann mit dem Teppich, so geht es uns auch. Ja? Wir sehen in unserem Leben nur Dinge, die schlecht sind. Ja? Warum habe ich so viel, gelernt aufs Abitur und bin durchgeflogen? Warum? Ja? Kannst du vielleicht sagen, warum ist mein ach so gesegnetes Auto immer mit Reparaturen in der Autowerkstatt? Ja? Warum gerade mir als Christ? Ich habe doch ein gesegnetes Auto. Warum habe ich so schrecklich nette Nachbarn? Warum ist meine Ehe so schwierig? Warum ist mein Kind in die Welt abgedriftet, obwohl wir es christlich erzogen haben? Warum? Warum finde ich keine Arbeit mehr? Warum empfange ich keine göttliche Heilung? Obwohl ich immer glaubensvoll gebetet habe. Versteht ihr? Das sind diese Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und ihr Lieben, oft gibt es keine Antworten. Aber, Halleluja, jetzt kommt das göttliche Aber. Unser liebender Vater wird eines Tages die Augen für die Wahrheit öffnen. Er wird den Teppich deines Lebens umdrehen. Amen. Ja? Und du wirst Gottes liebevolle Hand erkennen, wie er jeden einzelnen Faden gewebt hat. Amen.
Du wirst seine Strukturen und Linien erkennen und sehen, wie herrlich er alles zu seinem Besten und zu seiner Ehre geführt hat. Amen. Halleluja. Ich komme nochmal zu Naomi zurück. Wisst ihr, Naomi wusste das zwar nicht zu Lebzeiten, aber wir wissen heute mehr. Wir wissen heute, dass Naomi dadurch von Gott geehrt wurde, dass sie die Stammmutter wurde von David. Hast du das gewusst? Und damit nicht nur von David, sondern auch von Jesus nach dem Fleisch nach. Amen. Wow. Wow. Was für eine Ehre. Sie hat es zwar nicht erlebt, aber im Nachhinein, ja. Halleluja. Wisst ihr, ich habe eine Mutter daheim gehabt. Eine wunderbare Mutter. Eine liebende Mutter. Aber sie hatte keinerlei Unterstützung von ihrem Mann. Unser Vater, er war immer abwesend. Ein Workaholiker. Ja. Sie musste alles machen. Dazu hatte sie noch eine sehr heimtückische Krankheit, die sie immer wieder geplagt hat. Ich habe sie selten lachen hören. Aber sie war eine, sie war tiefgläubig, ihr Lieben. Sie hat auch für uns Kinder gebetet. Obwohl wir immer noch wir waren voll in der Welt. Ja. Eines Tages ist sie gestorben. Aber ihr Lieben, im Nachgang betrachtet, mein Bruder und ich sind heute Älteste in einer Gemeinde, in der besten Gemeinde, die es gibt. Mit den besten Pastoren, die es gibt, die das Wort Gottes predigen dürfen. Was für ein Privileg, was für ein Vorrecht. Halleluja. Auch unsere Schwester ist gläubig geworden, ihr Lieben. Sie hat es mit ihren Augen, ihren physischen Augen nicht mehr gesehen, aber was für eine Ehre. Gott hat sie geehrt. Versteht ihr? So war es auch der Naomi. Halleluja. Ihr Lieben, wenn uns also harte und enttäuschende Dinge widerfahren werden, dann hat unser Vater im Himmel in seiner göttlichen Weisheit vor, aus uns etwas zu machen, was wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sind. Und dass er gerade dabei ist, dies zu realisieren. Amen. Halleluja. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Ihr Lieben, hätten wir nur in diesem Leben eine Hoffnung, dann wären wir die elendsten Menschen auf dieser Erde. Aber weil Christus Jesus uns vorausgegangen ist, weil er deinen und meinen Tod gestorben ist, weil er auferstanden ist durch die Kraft Gottes und aufgefahren ist in den Himmel, haben wir eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Halleluja. Paulus hat in seinem Dienst viele, viele, viele Anfechtungen gehabt. Ja? Er wurde einmal gesteinigt, er wurde mehrmals geschlagen. Ja? Er hatte viele notvolle Zeiten durchgemacht. Aber er hat immer wieder auf Christus verwiesen. Er hat gesagt, such das, was droben ist, wo Christus sitzt, zu Rechten Gottes. Ja? Wir sind doch Himmelsbürger. Amen. Paulus geht sogar so weit und sagt, wir sind ja jetzt schon versetzt, geistlich versetzt an himmlische Orte. Amen. Halleluja. Und was erwartet uns dort oben, ihr Lieben? Was hat unser Vater alles vorbereitet? Ein himmlisches Zuhause, eine Wohnung im Himmel. Amen. Ein neues Jerusalem, in der die Herrlichkeit Gottes allgegenwärtig ist. Wir werden ihn sehen, wir werden vom Glauben zum Schauen kommen. Wir werden Jesus sehen, wie er ist. Jesus in all seiner Pracht, in all seiner Herrlichkeit, so wie Johannes ihn geschaut hat in Apostelgeschichte 1, in Offenbarung 1, letztes Mal. Halleluja. Und er sagt, ich werde abwischen, alle Tränen. Alle deine Tränen werde ich abwischen, sagt der Vater. Da gibt es kein Leid mehr für dich. Es ist vorbei. Die Nacht ist vorbei. Die Kriege sind vorbei. Die Terroranschläge sind vorbei. Die Krankheit ist vorbei. Halleluja. Keine Besessenen mehr, ihr Lieben. Wir haben eine
wunderbare Zukunft, ihr Lieben. Und das ist es doch wert, dass wir hier unser Vertrauen nicht wegwerfen. Es hat eine große Belohnung, sagt das Wort. Amen. Haltet fest an dieser lebendigen Hoffnung. Der Herr ist mit dir, egal wie du dich gerade fühlst. Er ist mit dir. Er wird dich nicht verlassen und er wird dich nicht versäumen. Halleluja. Halleluja. Amen. Und dieses Leben, ihr Lieben, ist das Leben Gottes und daher von seinem ganzen Wesen nach ohne Anfang, ohne Ende und von nie aufhörender Lebens- und Daseinshülle. Dieses Leben, dieses ewige Leben, ihr Lieben, daran halten wir fest. Und gerade erst dann und gerade und dieses Dennoch des Glaubens werfen wir dann hinein, wenn wir solche Krisenzeiten sind. Ich glaube ich dennoch an dich, ich halte mich an dir, selbst wenn mir Leib und Seele verschmachtet hat. Halleluja, ich glaube an dich. Halleluja, und ich weiß, du hast etwas Gutes mit mir vor. Hier in diesem Leben und erst recht in der zukünftigen. Amen. Menschen und Umstände meinen es böse mit dir, doch Gott, dein Vater, macht etwas Gutes daraus. Der Herr ist mit dir. Er wird dich nicht verlassen und nicht versäumen. Amen. Wenn du eine Not hast, wenn du jetzt gerade in so einem finsteren Tal drin bist, ich spreche dir heute Morgen zu. Der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Er weidet dich auf einer grünen Aue und führt dich zum frischen Wasser. Dein Sein Stecken und Stab trösten dich. Und wenn du auch durch ein dunkles Tal gehst, Jesus sagt, ich bin bei dir. Halleluja. Er bereitet dir heute Morgen einen Tisch. Einen Tisch. Im Angesicht deiner Feinde. Und er schenkt dir heute Morgen voll. Voll ein. Ein gedrücktes, überfließendes Maß wird er in den Schoß legen, in deinen Schoß heute Morgen. Halleluja. Er erquicket deine Seele. Halleluja. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Und so wirst du bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.